NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Ja, würde man seinen beruflichen Werdegang mit ungewöhnlich beschreiben, wäre das doch sehr stark untertrieben, würde ich mal sagen. Er war Handballprofi, spielte für den THW Kiel und in der Nationalmannschaft. Er war Handballtrainer, ist ausgebildeter Physiotherapeut und hat Betriebswirtschaftslehre studiert. Und heute ist Wolfgang Schwenke Geschäftsführer beim Fußball-Bundesligisten Holstein Kiel. Mein Name ist Rudi Dauftitz. Ich freue mich, hier in der Holstein-Geschäftsstelle zu sein, im Büro von dir. Moin, Wolfgang.
Ja, moin, moin.
Wir kennen uns schon so lange, deswegen bleiben wir beim Du, haben wir gerade beschlossen. Bei der Vita würde ich mal sagen, als Kind Minimum Berufswunsch muss gewesen sein, Astronaut.
Nee, das war leider so nicht. Ich bin eigentlich da mehr so wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Ich habe damals in Bad Schwartau meinen Realschulabschluss gemacht, bin dann aufs Wirtschaftsgymnasium gewechselt, habe ja nebenbei dann eigentlich am Anfang Zehnkampf gemacht bis zum 16. Lebensjahr. Ich wollte eigentlich mal Zehnkämpfer werden. Habe mich dann aber doch für die Mannschaftssportart entschieden, Handball, und dann den klassischen Werdegang, Landesauswahl, Norddeutsche, Jugendnationalmannschaft, dann nachher Nationalmannschaft gespielt und bin dann sozusagen ins Profilager gegangen, mein erstes Jahr Herren beim THW Kiel, das war 1987, also lange Zeit her, damals noch Heinz Jakobs, Manager, der sagte, Mensch, Wolle, kannst du auch zwischenfahren, weil die Autobahn ist bald da. Heute haben wir 2025 und die Autobahn ist immer noch nicht da. Aber das nur so am Rande. Aber ich würde es genauso wieder machen, wenn ich nochmal die Chance hätte. Es war wirklich ganz toll, was ich hier an Erfahrung gesammelt habe im Sport, neben dem Sport, Ausbildung. Kann nur jedem raten von jungen Menschen, wenn man Profisport macht, dass er nebenbei auch was tut für seinen Kopf, für seinen weiteren Werdegang, weil irgendwann ist mit Leistungssport vorbei. Und dann braucht man irgendwie auch ein anderes Pferd, wo man drauf setzen kann und dann nicht irgendwas, sondern das, was einem auch Spaß macht. Mir hat es immer geholfen in der Profizeit, nicht nur das Selbstbewusstsein aus dem Sport zu ziehen, sondern auch aus dem Studio, wenn man wieder ein Semester weitergekommen ist und nicht nur aufgrund der Zeit, sondern auch seine Scheine geschafft hat. Und das hat mir auch immer sehr viel Halt gegeben. Und so ist man eigentlich ganz gut da durchgekommen. Man lernt diszipliniert zu sein, weil die Zeitfenster sind kürzer, Klausuren zu schreiben, Wettkämpfe zu haben etc. pp. Und da muss man einen guten Zeitplan haben.
Das habe ich auch gesagt, Physiotherapeut, die Ausbildung gemacht. Wenn deine Frau heute Abend sagen würde, oh, mein Nacken verspannt, könntest du dir weiterhelfen?
Auf jeden Fall. Meine Frau kommt sowieso immer in den Genuss, dass ich halt da immer an ihr rumkneten kann. Und von daher genießt sie das, glaube ich, sehr gut. Also meine Motivation war ja damals, BWL zu studieren, weil ich eigentlich ein Reha-Zentrum leiten wollte. Und das war eigentlich meine Motivation. Dann ist es aber ganz anders gekommen, wie es im Leben so ist. Da habe ich ja in der freien Wirtschaft in einem Medienunternehmen gearbeitet, Vertrieb und Marketing gemacht und das habe ich 8 Jahre gemacht, nebenbei ja Altenholz Trainer, dann die höchste Trainerlizenz gemacht. Und meine Frau sagt, was willst du eigentlich damit? Da habe ich gesagt, du, vielleicht kommt irgendwann Erstligist und dann werde ich Bundesliga-Trainer. Und dann habe ich ein Angebot von den Rhein-Neckar-Löwen bekommen und habe da meinen Job gekündigt und bin da runtergegangen und sagte, das ist total irre, aber wenn das nicht klappt, reden wir nie wieder darüber. So, und dann ging das Engagement ja nur ein Jahr. Und dann war man eben auf der Suche und so war eben auch der Übergang. Dann kam, da hätte ich in die Schweiz, nach Spanien, Bundesligisten gehen können. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte nicht wie ein Nomade leben. Und dann kamen die verantwortlichen Aufsichtsratmitglieder von Holstein Kiel auf mich zu und haben gesagt, Mensch, können Sie sich das vorstellen, diesen Verein zu professionalisieren? Und das war dann 2009. Da bin ich ja so ein bisschen schräg eingestiegen, also in der Saison, also nicht von Anfang an. Dann waren ja ging das gleich ein bisschen turbulent los, so will ich es mal sagen. Da war der Falco Götz und da gab es ja diesen Skandal und dann raus und da habe ich gedacht, oh Wahnsinn, wo bist du hier reingekommen? Aber der Verein hatte so, ich habe immer gesagt, das ist die Marke im Nebel. Also unheimlich, ich habe damals so eine Umfrage gemacht, wie so Bekanntheitsgrad ist, so wie die Leute sich, was sie mit dieser Marke in Verbindung bringen. Das war sehr ernüchternd, also Bekanntheitsgrad ziemlich hoch, aber Mitarbeiter wussten eigentlich gar nicht, wo die eigentlich hinwollen. Und so, ja, Sponsoren haben auch gesagt, gut, hier in der Nähe ist halt nichts anderes, deswegen gehe ich da mal hin. Aber es war dann ziemlich trostlos so im Stadion, weil ziemlich wenig Zuschauer. Und wenn ich das heute sehe, ausverkauftes Stadion, die Leute sind begeistert, dann sind wir ein Stück weit Weg gegangen und darauf sind wir natürlich alle sehr, sehr stolz.
Ich gehe nochmal einen Schritt zurück zu Altenholz und den Rhein-Neckar-Löwen. Ich habe mir das so vorgestellt, das wäre ja in etwa so gewesen. Altenholz spielte damals zweite Liga, war so unteres Mittelfeld. Als wenn Eintracht Braunschweig in der Fußball-zweiten Bundesliga den Trainer abgibt, weil der zu Bayer Leverkusen geht. So muss man, oder so könnte man es ja sehen. War ein Riesenschritt, oder?
Ja, absolut. Für mich natürlich als Trainer eine super Herausforderung, wenn du dann auf einmal ein internationales Top-Team trainieren darfst. Damals war Chefsov Trainer, habe das dann übernommen auf Platz 11, sind nachher Dritter geworden, Champions League Halbfinale und DHB-Pokal Halbfinale und beides mal gegen den THW ausgeschieden. Im Pokal mit einem, dann nicht ins Finale gekommen und hier zu Hause Champions League haben wir böse Klatsche bekommen. Ich glaube, Rückspiel haben wir sogar gewonnen, aber das war dann egal. Der Vorsprung war dann irgendwie 12 oder 13 Tore. Also das war dann schon eine Übermannschaft. Aber man hat da natürlich aus diesen Erfahrungen unheimlich viel mitgenommen, Freunde kennengelernt, dann auch andere nochmal so kennengelernt. War eine tolle Erfahrung.
Ich habe den Eindruck, hast es eben ja auch schon angedeutet, es war aber auch ein Stück weit ein Heimweh da. Wir haben uns mal vor der Halle in Mannheim getroffen, kann ich mich noch erinnern, da hast du mir erzählt, ja, ich glaube, es waren 4,5 Stunden oder 5 Stunden, die du brauchst von Mannheim nach Kiel. War Heimweh schon stark in der Zeit auch?
Ja, ich glaube, es war sogar ein bisschen mehr, waren 694 Kilometer, kann ich genau sagen, von Kronau bis bei uns hier vor die Haustür. Das war genau eine Tankfüllung. Also von daher weiß man es genau. Gut, ich bin hier groß geworden, ich bin Schleswig-Holsteiner. Ich bin ein Mensch, der das Meer liebt, der die Nordsee genauso wie die Ostsee liebt. Jeder hat so sein Vor- und vielleicht auch Nachteile, aber es ist einfach schön, wenn man aufgewachsen ist im Land zwischen zwei Meeren, dann vermisst man das natürlich, wenn man unten in Heidelberg oder Mannheim ist. Das ist ein ganz anderes Leben, wenn die sagen, das ist hier kurz um die Ecke. Ne? Hab mich da in der ersten Woche mit jemandem verabredet, sagte er, ja, das ist hier gleich um die Ecke. Da habe ich gesagt, das ist ja super. Naja, und dann rief ich, muss ich ihn anrufen, weil um die Ecke war für den 60 Kilometer. Ne? Das, da bin ich in Flensburg fast. Das habe ich gesagt, okay, das um die Ecke muss ich dann nochmal so nivellieren. Aber kommt man auch mit klar. Ja, und letztendlich waren wir erfolgreich.
War das halbe Berufsleben Handball, Sport. Wie verfolgst du den Sport noch? Wie oft bist du noch in der Halle oder bist du überhaupt noch in der Halle? Wann warst du das letzte Mal beim THW Kiel?
Oh, war nicht das letzte Mal. Ich gehe immer ab und zu hin. Jetzt bin ich am Samstag bin ich auch da gegen Potsdam. Da gucke ich mir das an. Mein Sohn spielt Handball bei der U23 beim THW. Von daher bin ich immer dem Sport noch sehr eng verbunden. Ich habe mit Viktor auch einen guten Draht, man telefoniert mal oder wenn man sagt, Mensch, wie macht ihr das dann? Also da ist ein guter Erfahrungsausschau, da gibt es eine gute Beziehung zum THW Kiel. So verbindet uns auch eine ganze Menge mit dem THW und wir sagen, und das so denkt der THW auch, wir sind eine Sportstadt Kiel und wir haben eine ganze Menge zu bieten und das finde ich ja toll. Und da ist nicht, dass man sich Dinge neidet, sondern im Gegenteil, wenn man große Siege errungen hat, dann gratuliert man sich gegenseitig und so. Und das ist, glaube ich, nicht nur eine Höflichkeitsfloskel, sondern das meint man dann auch so. Weil letztendlich ist es eine andere Sportart. Klar, jeder Partner kann nur einmal einen Euro ausgeben. Wir sind ein Flächenland, ist auch klar. Wir haben nicht die große Industrie, aber wir haben eine ganze Menge auch an kleinen und mittelständischen Unternehmen und auch Weltunternehmen, muss man ja auch sagen. Also so klein sind wir in Schleswig-Holstein nicht und man soll sich nicht kleiner machen, als man ist.
Du weißt aber schon, dass Viktor Schilagi der sportliche Leiter beim THW HSV-Fan ist, ne? Also in Sachen Fußball.
Ja, das habe ich leidvoll in den letzten Jahren mitgekriegt. Ich würde ja gerne heute kommen, aber du weißt, ja, ich bin HSV-Fan, ne? Und sei es drum. Ne? Also das finde ich auch sympathisch, dass man das dann offen und ehrlich sagt. Da haben wir ja auch Partner bei uns, die sagen, du, heute bin ich halt HSV. Das muss ich mir in diesem Jahr nicht anhören. Weil der HSV noch in der zweiten Liga spielt. Also das finde ich auch völlig normal. Holstein hat es eben eine Durchstrecke gehabt von 30 Jahren, wo eben nichts passierte. Und dann suchst du dir halt einen anderen Lieblingsverein. Und das war dann Pauli, HSV, Bayern, Dortmund, whatever.
So, jetzt hast du schon gesagt, kommen wir mal zum Fußball. 2009 begann das hier, sehr turbulent, aus der dritten Liga ja auch abgestiegen. Gab es eigentlich damals schon, als du ja angefangen hast, eine Vision, wo es mit Holstein Kiel hingehen soll, sprich, gut, Bundesliga, aber vielleicht zweite Liga?
Ja, die Vision war, sah eben so aus, A, den Verein zu professionalisieren. Mit der Professionalisierung kommt natürlich dann kommen einige Dinge, die nach sich ziehen. Und der Wunsch war ganz klar geäußert, wir wollen zweite Bundesliga spielen. So, und jetzt hast du dir, wenn du dir die Bundesliga angeguckt hast, die zweite Liga, wie viele Traditionsvereine da auch so runtergekullert sind und wie viele kleinere Vereine dann auch Bundesliga gespielt haben, auch wenn sie nach ein, zwei Jahren mal wieder runter sind. Freiburg ist für mich ein Paradebeispiel dafür. Wenn einer sagen würde, Holstein Kiel ist das Freiburg im Norden, dann wäre ich sehr stolz drauf. Und das ist unser Ziel. Und für mich war damals nicht ausgeschlossen, nur wenn du gerade abgestiegen bist, vierte Liga, und sagst, wir können auch Bundesliga spielen, dann hätten ja alle eine Meise gezeigt. Aber so innerlich war das immer mein Traum zu sagen, warum sollen wir nicht auch Bundesliga spielen? Jetzt sind wir nicht der Bayern München. Du kannst nicht sagen, wenn du nicht unendlich viel Geld zur Verfügung hast, zu sagen, auf dem Punkt will ich da hinarbeiten, und wenn Fehler da sind, korrigierst du die mit Geld. Da waren wir nicht in der Lage, sondern die Aufgabe war ja auch, die Region mitzunehmen. Ne? Das war ganz klar vom Aufsichtsrat auch so umschrieben, dann zu sagen, also es geht darum, den Fußball hier in Schleswig-Holstein zu etablieren, und will Schleswig-Holstein eigentlich Profifußball? Und heute können wir sagen, anhand von Zuschauerzahlen, vorher hatten wir 200 Dauerkarten, jetzt hast du 6.100. Wir könnten wahrscheinlich mehr Dauerkarten machen, können wir aber nicht, weil wir ja umbauen wollen, das Stadion. Wir müssen ja alle irgendwo hinstellen und setzen, die dann Dauerkarten haben. Deswegen ist das gut im Moment ein bisschen knapp und einige sind enttäuscht. Aber der Weg ist ganz klar, dass wir Profifußball hier etablieren wollen, in Schleswig-Holstein, in Kiel.
Du hast jetzt Freiburg gerade selber angesprochen. Wo sind denn aktuell oder wo siehst du aktuell die Grenzen für Holstein Kiel? Also wäre es möglich, sich so wie zum Beispiel Freiburg zu etablieren in der Bundesliga?
Ja, also es wird ja die nächsten Jahre zeigen. Also was unabdingbar ist, wir brauchen ein neues Stadion. Also wir brauchen eine Infrastruktur, die uns mittelfristig konkurrenzfähig macht. Und das Stadion wollen wir nicht haben, weil wir sagen, wir sind ganz stolz auf dieses Stadion und sagen, hey, wir haben jetzt auch ein neues Stadion. Sondern die Stadion, gerade was Zweit- und Drittvermarktung angeht, das erwarten die Leute heute, eine neue Infrastruktur. Dann soll das Stadion bis maximal 25.000 Zuschauer haben. Das heißt, du kannst auch mal deine Zuschauerzahlen steigern. Du hast Logenbereiche, du hast dann unter der Woche Zweit- und Drittvermarktung. Also du hast mit einem modernen Stadion hast du andere Einnahmemöglichkeiten, die dich konkurrenzfähiger machen. Ob es dann so sein wird wie in Freiburg, das wird die Zukunft dann zeigen. Das ist ja kein Projekt, das jetzt in ein bis drei Jahren erledigt ist. Ne? Wenn man ein Stadion anfängt umzubauen, dann wird es ja 4-5 Jahre dauern, bevor das fertig ist. Ne? Also wir reden dann schon von einem Projekt, dass man dauerhaft da oben bleibt. Das ist ein Projekt, was 10 Jahre dauern kann, dass man sagt, so, wo stehen wir denn jetzt? Also ich erinnere ja nur mal dran, in den 7 Jahren, wo wir zweite Liga gespielt haben, da kommen größere, die mehr Budget haben, zerflettern deinen Kader, und jetzt kannst du ganz aufgeregt wie ein Huhn durch die Gegend laufen und Federn verlieren. Oder du besinnst dich da drauf und sagst, ja, das ist unser Los, das ist gerade unsere Marktposition. Wir sind nicht am oberen Ende der Nahrungskette, sondern am unteren Ende. Und da müssen wir damit leben. Und unsere Motivation ist, glaube ich, immer, dass wir sagen, wir finden einen besseren Spieler als den wir hatten. Und in der Vergangenheit ist uns das ganz gut gelungen.
Jetzt hast du das Stadion angesprochen. Viele fragen sich, wann steht das Stadion? So wie es geplant oder gewünscht ist?
Ja, wenn wir nächstes Jahr anfangen, dann würde ich sagen, dauert das 4-5 Jahre. Ne? Die meiste Bauzeit wird die Haupttribüne, weil da muss man sich vorstellen, wir bauen ja um in einem im laufenden Spielbetrieb. Das heißt, einmal muss die Technik komplett gespiegelt werden, also nicht die alte Technik, also neue Technik rein in die neue Haupttribüne. Und dann kommt ja die jetzige Haupttribüne ran. Also die Bauabschnitte werden ja so sein. Und die Haupttribüne wird 16 bis 18 Monate dauern. Und die anderen Tribünenteile, würde ich mal sagen, 9 Monate. Na, jetzt kann jeder mal einen Rechenschieber rausholen und sagen, ja, dann sind die schon bei 4 oder 5 Jahren.
Und das heißt, wenn ihr 2025 anfangen solltet, dass man dann 4 Jahre mit etwa 10.000 Zuschauern auskommen muss?
Ja, das wird so ein bisschen wellentalmäßig sein, weil je nachdem, welche Tribüne du abreißt, wirst du natürlich zuschauermäßig erst ein bisschen runterfallen, dann steigst du wieder, dann steigst du nochmal größer, aber wenn du dann irgendwann die letzte Tribüne, dann da in der Ost sind 7.000 drin, dann fällst du erstmal wieder runter. Aber das ist so, wie es ist. Das müssen wir alle zusammen dann tragen. Und das ist eine Herausforderung für diesen Verein. Weil so Baustellen sehen ja auch immer nicht so schick aus. So geht ein bisschen Atmosphäre verloren. Also du musst dich dann schon fokussieren. Die Zuschauer müssen uns dabei helfen, dann unsere sportlichen Ziele auch dementsprechend zu erreichen.
Du hast ja gesagt, wenn ihr 2025 beginnt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ihr 2025 mit dem Bau beginnt?
Also ich gehe davon aus, alle sind gewillt, muss man sagen. Auch die Stadt ist da sehr bemüht, weil die hat ja das Zepter in der Hand, dass wir da auch wirklich loslegen können. Das wäre ja nach dieser Saison. Und ich bin da guter Dinge. Es gibt im Moment keinen Grund, warum man das jetzt anzweifeln sollte.
Ein Stadionneubau wurde ja auch zumindest mal drüber nachgedacht, denke ich mal. Warum wurde das verworfen?
Das kann man natürlich in Angriff nehmen, das Projekt. Das kann man ja parallel machen, wenn du willst, weil ich würde es ja nicht mehr erleben. Ich bin jetzt 56, wenn ich mit 67 rente, also dieses Projekt irgendwo auf der Wiese, wie man sich so vorstellt, neue Infrastruktur zu schaffen. Ich glaube, das, um eine Genehmigung zu geben, das dauert 15, 20 Jahre. Die Zeit ist einem einfach nicht da, das zu tun. Und man muss ja sagen, bei allen Herausforderungen, die dieser Standort hat, es ist ein historischer Standort, ne? Also wir sind 1912 Deutscher Meister und 1900 gegründet. Nächstes Jahr sind wir 125 Jahre. Und ich meine, es ist doch Wahnsinn, ne? Also ich meine, wir sind das der erste Verein, der in die Bundesliga aufsteigt. Nächstes Jahr werden wir 125 Jahre. Das sind ja alles so Zufallstreffer, die gibt's nur im Sport. Und das ist eigentlich wie gemalt. Und das wäre ja schade, wenn wir nicht an diesem Standort sind. Und weil da sind große Schlachten geschlagen worden, damals nur mit Stehtribünen mit über 30.000 Zuschauern. Das ist Historie. Wir haben ja jetzt im VIP-Raum haben wir auch so eine kleine Historienecke, wo man so ein paar alte Bilder sieht. Nächstes Jahr unter Federführung von Patrick Nawe bringen wir ein Riesenbuch raus. Da brauchst du einen, der das trägt, 1900 Seiten. Einen dicken Wälzer, wo wir alle diese Dinge nochmal, die ganze Geschichte von Holstein Kiel zusammengefasst haben. Und das muss man sagen, wir sind einer der traditionsreichsten Fußballvereine in Deutschland. Das weiß man gar nicht so, weil wir zwischendurch so mal so ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind. Aber wir waren damals auf der Viktoria mit unserem Emblem, Deutscher Meister, gab es ja. Wenn nachher das Stadion steht und da auch Platz ist, würden wir gerne so ein kleines Museum auch haben. So, wir sind traditionsreich, wir müssen es pflegen und an Traditionen, auch an die neue Generation heranzubringen. Das wird ja auch ein bisschen die Herausforderung sein. Keiner liest ja ein Buch, ist ja besser mit einem QR-Code zu arbeiten und zu sagen, hey, ich kann mir mal die Geschichte mal kurz angucken. Aber auch da werden wir gute Lösungen für haben, diese Geschichte auch in die Neuzeit zu kriegen.
15 Jahre bist du jetzt hier, du hast gesagt, das ging zunächst von der dritten in die vierte Liga, dann hoch in die erste Liga. Da waren natürlich auch Rückschläge dabei. Dreimal habt ihr Relegation gespielt, einmal zur zweiten Liga, zweimal auch zur ersten Liga. Alle dreimal ist nicht geschafft in den Relegationsspielen. Gab es da so den Moment, der für dich so ganz oben ist in der Serie der schlimmsten Spiele?
Ja, also wenn wir mal jetzt von der jüngsten Vergangenheit zurückgehen, war Köln so, das war dann schon Gewinns 1-0, machst du berechtigte Hoffnung darauf, dass du vielleicht das Rückspiel auch hinkriegst. Da war Corona-Zeit, die haben uns ja dreimal in Vollquarantäne geschickt, wir mussten 3 Wochen englische Wochen spielen, da hat man gemerkt, unser Kader war nicht so breit, da war einfach Luft raus, das war sehr schade, ich glaube unter normalen Bedingungen wärst du konkurrenzfähig gewesen, auch in dem Rückspiel. Das war schade. Gegen Wolfsburg war so ein bisschen David gegen Goliath. Das war was echt niederschmetternd war. Ich weiß gar nicht, war das 13-14 oder 14-15? 14-15, genau. 1860 München, wenn der so 91-30 gegen Pfosten klatscht und meint, der Pfosten ist rund, ne? Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß, dass der den genau auf den Schlappen kriegt und den reinmacht und du verlierst 2-1 und sagst, ey, scheiße. Das ist echt so, das ist so, als wenn er aus dem Fußball die Luft rauslässt. Das war so, die ersten Minuten war das echt ein Tiefschlag. Aber es hatte nicht sollen sein. Manchmal denkt man ja immer, für irgendwas war es gut. Wenn ich so drüber nachdenke, das Jahr danach wusste ich auch nicht, für was es gut war. Aber du siehst, man muss sich so ein bisschen an den Haaren dabei reden und 14, 15 auch irgendwie schön reden. Aber so ist es dann.
Es war ja 2021. Nicht ähnlich vielleicht, aber schon ähnlich dadurch eben, du hast Köln angesprochen, Relegation zur Bundesliga mit Ole Werner. Es war eine herausragende Saison ja eigentlich. DFB-Pokal wäre auch noch mit dabei, gegen Bayern München gewonnen. Und danach war es ja auch ein schwieriges Jahr. Ole Werner hat dann aufgehört, Marcel Rapp kam. Das sind ja schon auch Situationen, Ja, da glaube ich, hat man zu knabbern, oder?
Ja, absolut. Aber wenn du jetzt mal die zweite Liga nimmst, ich glaube, wir waren 6-mal einstellig, 1-mal zweistellig. Wenn du mal so die Budgets in der zweiten Liga vergleichst, waren wir auch im unteren Drittel. Und dass wir es trotz aller Schwierigkeiten und Voraussetzungen haben, die wir nun mal zu bewältigen hatten, ob jetzt Trainerwechsel, die Enttäuschung noch in den Knochen der verpassten Relegation, dann in die Saison zu kommen, ein bisschen stolperig reinzukommen, aber trotzdem, und das ist, glaube ich, auch eine Stärke unseres Vereins, nicht unruhig zu werden, weil wenn du das Lenkrad hin und her reißt, dann kippt der Wagen irgendwann um, sondern auf Linie zu bleiben, einfach seine Sinne zu schärfen, Dinge einfach besser zu machen, die vielleicht nicht so gelaufen sind, den Finger in die Wunde zu halten, alle ruhig zu bleiben, nicht so die Zündschnur so kurz zu haben, sondern ruhig zu bleiben. Also das hat uns eigentlich auch immer ausgezeichnet in den letzten 15 Jahren, auch wenn es schwierige Situationen gab. Oder medienträchtige Situationen da waren, immer ruhig zu bleiben und besonnen damit umzugehen. Denn das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für die Vereine allgemein. Du hast ein hochemotionales Produkt und musst sachliche Entscheidungen treffen. Und wenn du beides mischt, wird es ein Chaos. Also wir bleiben bei den sachlichen Entscheidungen.
Ist das vielleicht auch der Vorteil von Holstein Kiel als eher kleinerer Verein in einer etwas kleineren Stadt mit einem Umfeld, das relativ ruhig ist gegenüber großen Vereinen, die jetzt in der zweiten Liga sind, wie zum Beispiel der HSV oder wie Schalke 04? Ist das in Anführungsstrichen auch ein kleiner Standortvorteil in dem Falle dann?
Ja, also Kiel ist ja nicht klein, es ist die Landeshauptstadt. Hallo, Rudi.
Gut, aber wenn ich es vergleiche, okay, ein kleinerer Verein, du weißt, was ich meine, ja, okay, ein kleinerer Verein auf jeden Fall. Gelsenkirchen ist auch nicht so viel größer, glaube ich, oder ungefähr nahe groß, aber hat natürlich 160.000 Mitglieder und nicht 10.000. Also es ist die Größe, meine ich, auch des Vereins selber. Hilft das so ein bisschen auch? Das ruhigere Umfeld auch?
Ja. Also wir haben eine Landeshauptstadt Kiel, aber du hast recht, wir sind ja, das meine ich nicht despektierlich, ich fühle mich ja super wohl in Kiel. Aber was so Medienlandschaft anstellt, ist ja relativ überschaubar. Und das sprichst du ja wahrscheinlich an. Wir haben hier keine Bildzeitung, die jeden Tag irgendwie eine neue, wir haben keinen Aufsichtsrat, der sich in den Vordergrund drängt. Es sind alles ehrbare Kaufleute oder doch ruhigere Vertreter, die sehr besonnen sind. Und das spielt mit Sicherheit eine Rolle, das Land, die Medienlandschaft, die dann nicht so riesig ist wie in anderen Städten wie Hamburg, Nürnberg, Düsseldorf oder sonst wer. Das ist schon ein Standortvorteil.
Du hast vorhin einmal kurz angesprochen, die Rente mit 67. Bleibst du bis 67 bei Holstein Kiel oder könnte es noch irgendein Projekt geben, das dich ähnlich reizt, dass du sagst, jetzt mache ich nochmal was ganz anderes? Ich komme nicht auf den Astronauten zurück. Das wäre vielleicht ein bisschen spät.
Das wäre ein bisschen spät. Ich glaube, da wäre schon die Zeit, ich weiß gar nicht, wo die Grenze ist, 50 oder so. Ne? Ja, ja. Also da bin ich schon drüber. Also Astronaut wird nichts mehr. Du, man soll nie sagen. Aber das Thema, die Frage habe ich mir nie gestellt. Ne? Ich habe hier eine tolle Herausforderung angenommen. Es hat keiner geschafft, hier in Kiel was in Sachen Fußball aufzubauen. Also für mich natürlich auch ein sehr emotionaler Moment. Ich war häufig auf dem Rathausbalkon mit dem Handball. Jetzt zwar nicht als aktiver Fußballer, aber als Mitverantwortlicher dieses Clubs, dann auch da zu stehen, da kriegt man so ein bisschen Gänsehaut. Und wir haben uns ja für einen Weg entschieden und der ist noch nicht zu Ende gegangen. Also wir wollen ein Stadion bauen, wir wollen uns irgendwie etablieren und solange der Verein und es so passt, wie es gerade passt, sehe ich mich gar nicht gezwungen, diesen Verein zu verlassen. Und das macht einfach Spaß. Und wir haben einen offenen Austausch, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Das muss man auch nicht. Nur wenn man die Tür aufmacht und rausgeht, dann müssen wir uns darauf geeinigt haben, dass das die Sprachregelung ist. Und das haben wir immer super hingekriegt. Das ist nicht selbstverständlich, wenn ich sehe, wie sich einige Vereine dann in der Öffentlichkeit zerfleischen. Das brauchen wir ja alles nicht. Das ist nicht Holstein Kiel, sondern wir sind ein bisschen besonderer.
Jetzt hast du in diesen 15 Jahren vierte Liga bis erste Liga alles miterlebt. Ich weiß auch, dass du, glaube ich, ja, die Bratwurst und das Bier gerne magst, dass du dieses Nahbare auch magst. Dafür steht ja auch so ein bisschen Holstein Kiel, glaube ich, in der Bundesliga. Gibt es was, was dich eigentlich am Profifußball oder an der Bundesliga so richtig nervt? Vielleicht die Kommerzialisierung oder irgendetwas anderes?
Ja, es geht immer darum, höher, schneller, weiter. Ne? Und wenn man sich die Lizenzierung in der zweiten Liga anguckt, die habe ich ja nun schon ein paar Mal durchlaufen und da eine Eigenkapitalquote von 3% ist im Schnitt, dann ist das besorgniserregend. Ne? In der freien Wirtschaft, alles, was du unter 20% hast, kannst du unruhig schlafen. Wenn du 10% hast, fängst du an, Drogen zu nehmen, und bei 5% springst du von der Brücke, und im Durchschnitt sind da 3%. Dann ist das besorgniserregend. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen Fußballromantiker, so die Bratwurst, das Bierchen in Stadion zu gehen und immer höher, schneller, weiter. Klar, wir müssen konkurrenzfähig sein. Nur ich sehe diese Lücke zwischen England und Deutschland, die ich weiß gar nicht, wie wir die zulaufen sollen. Das können wenige Vereine dann machen. Das ist Bayern München, die seit Jahrzehnten gut gewirtschaftet haben. Dann kommt Dortmund vielleicht nochmal daran. Aber dann wird es schon ausgesucht, da Leipzig denn da nochmal dazu. Aber Bayer Leverkusen sicherlich auch nochmal ein Thema. Aber alle anderen Vereine haben dann auch so ihre Sorgen aus der Vergangenheit, weil da vielleicht auch mal Misswirtschaft betrieben worden ist. So sollte jeder sein Päckchen zu tragen. Wenn man sagt, so, was stört mich dann dran, dann ist es immer diese Kommerzialisierung, die immer weitergeht, immer größer und. Das bringt es so ein bisschen mit sich, aber wir sollten auch so ein bisschen bei der Basis des Fußballs bleiben, und weil das ist, was die Leute auch ins Stadion treibt. Und vielleicht gehören wir deswegen auch zu den beliebteren Vereinen in der ersten und zweiten Liga, weil es bei uns auch so ein bisschen Fußballromantik ist.
Kommen wir fast schon langsam zum Ende, und mit dem einen oder anderen Pünktchen wird es reichen für die Bundesliga. Also schafft ihr den Klassenerhalt? Wie siehst du die Chancen?
Also die Mannschaft gibt einem Zuversicht in der Art und Weise, wie sie spielen, wie sie agieren, wie sie zusammen agieren. Dann alleine, egal, wenn du jetzt einen Superstar hörst, würde uns das nicht weiterhelfen. Und wenn wir so als Team und als Verein und als Mannschaft so zusammenstehen, dann werden wir ein gutes Ende am Ende der Saison haben.
Und im Falle eines Abstiegs, gerade auch, du hast den Stadionneubau oder Umbau angesprochen, 2025, wäre das ein schwieriges Jahr dann, das dann folgt?
Das muss man dann immer sehen, was sportlich ist. Also muss es ja ein bisschen aufteilen. Also der Stadionneubau ist völlig unabhängig von der Spielklasse. Also das entscheidet sich nicht daran, steigst du ab, wird nicht gebaut, bleibst du drin, wird gebaut. Natürlich ist es mehr Druck da, weil die DFL natürlich auch moderne Stadien verlangt. Und wir müssen auch mal loslegen, weil das Projekt da schon ein paar Jahre auf dem Zettel haben. Und wir immer Ausnahmegenehmigungen bekommen haben für unser Stadion. Ich glaube, wir müssen bei uns bleiben, so wie diese Charakterzüge, die wir uns und die Seele, die wir uns über 15 Jahre aufgebaut haben, einfach nicht durchzudrehen, sondern das zu machen, was wir können, und nicht das, was wir nicht können. Wir sind hartnäckig, wir sind ehrgeizig, aber wir dürfen den Bogen auch nicht überspannen, weil sonst könnte man die Entscheidung von Holstein auch gar nicht mehr nachvollziehen. Ne? Ich glaube, wir haben unsere Möglichkeiten. Wir haben auch eine wirtschaftliche Kraft, die da ist, die natürlich bei vielen anderen Vereinen größer ist. Aber wir haben ja gezeigt in der Vergangenheit, dass sich viele junge Spieler, die woanders vielleicht nicht so richtig zum Zuge kommen, sich hier wunderbar weiterentwickeln können. Darauf können wir stolz sein.
Ich habe vor ein paar Wochen war das, mit Holger Böhm vom SV Todesfelde gesprochen. Die sind in die Regionalliga aufgestiegen, und der hat zu mir gesagt, mit strahlenden Augen, also eins werde ich auf jeden Fall machen, ich werde jedes Auswärtsspiel mitnehmen, um einfach mal diese Liga auch kennenzulernen, diese in Anführungsstrichen großen Vereine für den SV Todesfelde auch. Wie ist es denn bei dir persönlich? Jedes Auswärtsspiel auch mit glänzenden Augen dabei in Leverkusen, in München, in Stuttgart?
Ja, also ich glaube, das ist nochmal ein anderer Reiz, ne? Wenn du so Bundesliga spielst, dann will man das ja auch mitnehmen. Was ich toll finde in der Bundesliga, wir haben eine hohe Loyalität untereinander. Also du kannst jeden anrufen aus der Bundesliga, und jeder hat ja die gleichen Probleme, nur auf unterschiedlichen Niveaus. Die sind alle sehr, sehr hilfsbereit, und das ist doch ein sehr freundschaftlicher Umgang. Vielleicht mit dem einen ein bisschen mehr, mit dem anderen ein bisschen weniger. Jetzt als wir hier Frankfurter, die haben wir dann hier eingeladen, hatten ja ein tolles Wetter und waren mit denen dann vor dem Spiel auf dem Segelboot und haben denen ein bisschen die Kieler Förde gezeigt. Und bei aller Konkurrenz, das wird ja auf dem Rasen ausgetragen, das können wir ja gar nicht mehr beeinflussen dann. Dass man so einen Umgang pflegt, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
So, ich habe noch eine letzte Frage, die ist aber extrem wichtig, ist vielleicht die wichtigste Frage überhaupt, weil sie ganz viele Menschen stellen. Ja. Kannst du dir schon denken, welche das sein könnte?
die ganz viele Menschen stellen. Nö, keine Ahnung.
Wie kommt man an Karten bei Holstein Kiel? Also,
ja, das ist es gehen ja immer Karten im freien Verkauf. Wir sehen ja dann, wenn Karten, also das sind dann fast 5.000 oder so, die dann in den freien Verkauf gehen. Da sieht man, in 3 Minuten sind sie weg. Das ist schon, viele sind dann Mitglieder auch geworden, die dann eine Chance drauf haben, an Karten zu kommen. Das ist wahrscheinlich die größte Chance, daran zu kommen. Ansonsten ist es ein bisschen Glücksspiel. Ist auf eine Art eine gute Situation für den Verein. Eine andere Art ein bisschen schade, weil wir haben so viele Fans draußen, die dann nicht das Erlebnis haben dürfen. Und das finde ich halt sehr schade, weil wir sind ja in dieser Region angekommen. Ich meine, wir haben 17 Partnervereine in Schleswig-Holstein, an der Westküste, im Nord, an der Ostküste, Touren von Hamburg, vor Lübeck.
Was heißt Partnervereine?
Das sind die, wo wir auch Jugendcamps und sowas machen. Und das ist so die Strahlkraft, die wir da auch raus haben. Das sind die Fans von morgen. Und wenn die mit Papa ins Stadion gehen, dann bleiben die vielleicht genau wie das vor 30 Jahren beim HSV oder Pauli war. Bleiben die Holstein-Fans und nicht HSV-Fans. Und wenn ich die aber gar nicht mit ins Stadion kriege, ist das natürlich doof. Das kann ich im Moment nicht beeinflussen. Es ist so, wie es ist. Aber ich hoffe, dass sie uns treu bleiben und dass die Jungs Bock haben, mal im Holstein-Stadion teilnehmen zu können.
Dann wünsche ich viel Erfolg, möglichst schnell den ersten Bundesligasieg. Und vielen Dank, Wolfgang Schwenke.
Ja, ich sage auch vielen Dank.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.